ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag, der war heute in Berlin geprägt von der Frage, wie komme ich von A nach B? Wegen des Warnstreiks der BVG suchen noch bis Freitag früh viele Berlinerinnen und Berliner nach Alternativen. Da wäre ja die S-Bahn und auch die Regiobahn, die fahren, weil sie zur Deutschen Bahn AG gehören, eben nicht zur BVG. Dann kommt noch das Fahrrad. Zu Fuß kann man auch gehen oder vielleicht doch mal so einen E-Tretroller nehmen. Das können alle so machen, die mobil sind. Für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, wird das schon schwieriger. RBB24-Reporterin Helena Dehler hat Rollstuhlfahrerin Dalia auf dem Arbeitsweg im Streik begleitet.
Ich muss mal kurz gucken, ob ich auf die andere Seite muss, weil ich so den Weg halt noch nie gegangen bin. Ist das halt ein bisschen ungewohnt.
Dalia ist 31 und arbeitet als Bürokraft. Normalerweise nimmt sie die U7 vom U-Bahnhof Bismarckstraße 5 Stationen bis zur Blissestraße. Wegen des BVG-Warnstreiks will sie heute mit der S-Bahn fahren. Dafür muss sie aber erst bis zum S-Bahnhof Charlottenburg rollen. Das ist gut 1 Kilometer. Für die Vorbereitung besonders wichtig, checken, ob alle Fahrstühle auf der Route auch funktionieren.
Im Internet gebe ich dann Broken Lifts ein und da stehen dann die ganzen Fahrstühle. Und dann kann ich im Suchfeld eingeben, welche ich nutzen muss. Und dann sehe ich, ob die rot markiert sind, dann sind die natürlich außer Betrieb. Wenn die aber nur grau hinterlegt sind, dann funktionieren die.
Wenn die Fahrstühle an U-Bahnhöfen oder S-Bahnhöfen kaputt sind, kann Dalia den Moverbus der BVG rufen.
Die streiken nicht, da habe ich mich schon vorher informiert.
Obere Ebene.
Normalerweise geht Dalia schon früher los, um 7:15. Weil die S-Bahn aber immer so voll ist, wenn die BVG streikt, ist sie heute erst 9 unterwegs. Ihr Arbeitgeber weiß Bescheid. Dalia kann sich mit dem Rollstuhl schließlich nur schlecht in volle S-Bahn-Wagen zwängen. Und es ist ja auch nicht das erste Mal ein Warnstreik.
Bin ich ein bisschen blöd, dass sie so oft streiken. Also ich finde Verstreik und so generell gut, aber so oft, da muss man sich erstmal Gedanken machen, wie man dann von A nach B kommt.
Für Dalia bedeutet ein BVG-Warnstreik hunderte extra Meter mit dem Rollstuhl zu S-Bahnhöfen fahren.
Heidelberger Platz.
Es hat alles geklappt, alle Fahrstühle haben funktioniert. Die S-Bahn war halbwegs leer, also es war nicht so voll. Ja, alles in allem war es ein gelungener Arbeitsweg.
Das sagt Dalia, Rollstuhlfahrerin aus Berlin-Charlottenburg, die umständliche Wege gehen muss bzw. rollen muss, wenn die BVG streikt. Helena Dehler hat sie heute begleitet. Bis Freitag 3 Uhr fahren bei der BVG keine U- und Straßenbahnen und so gut wie keine Busse. Und plötzlich regnet es Geld im übertragenen Sinne. Der Bundestag hat den milliardenschweren Finanzpaketen von Union und SPD zugestimmt. Am Freitag ist dann noch der Bundesrat dran, also die Länderkammer. 500 Milliarden für die Infrastruktur stehen auf dem Plan. 100 Milliarden davon sollen an die Länder gehen. Auch Berlin soll was abkriegen von diesem Kuchen. Aber wie viel? Darüber herrschte heute im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses Unklarheit. Ann-Christine Schenten aus der RBB24 Landespolitik berichtet.
Nicht freudig über den plötzlichen Geldsegen, sondern verhalten und vorsichtig, zeigte sich Finanzsenator Stefan Evers heute im Abgeordnetenhaus. 417 Millionen Euro könnte Berlin aus dem Infrastrukturpaket erhalten. Dazu auch bald neue Schulden machen dürfen. Aber nichts ist abschließend festgelegt. Das Kleingedruckte müsse in den Koalitionsverhandlungen des Bundes entschieden werden, so Evers.
Und deswegen wird es so schnell, wie man es sich erhoffen möchte, auch mit Blick auf die laufende Haushaltsaufstellung, sicherlich keine Klarheit geben darüber, mit welchen Beträgen wir jetzt rechnen könnten oder eben nicht rechnen können.
Auf den Koalitionsvertrag wartet auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Denn die baldige Regierung könnte neben Mitteln für die Infrastruktur auch mit zusätzlichen Belastungen auf Berlin zukommen. Das sagte Wegner gestern dem RBB.
Die zukünftige Bundesregierung hat ja ein Sondierungspapier beschlossen. Dieses Sondierungspapier kostet Berlin rund 600 Millionen Millionen Euro. Das wird natürlich den Haushalt auch belasten und wir werden sehen, was der Koalitionsvertrag am Ende formuliert.
Im Hauptausschuss stellte Finanzsenator Evers heute allerdings schon mal klare Forderungen an die zukünftige Regierung. Die Länder sollten bei der Verwendung des Geldes und auch in der Verwaltung möglichst frei sein.
Insbesondere die Errichtung der administrativen Zusammenhänge, in denen am Ende das Sondervermögen auch verwaltet und im jeweiligen Einzelfall dann auch den Ländern zur Verfügung gestellt wird, darf nicht die übliche bürokratische Lähmung zur Folge haben.
Die Länder sollen zukünftig Kredite in Höhe von 0,35% des nationalen Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Allerdings ist noch unklar, wie groß hier der Anteil für Berlin sein wird. Aktuell hat Berlin 68 Milliarden Euro Schulden. Damit sei schon jetzt eine Grenze erreicht, so Christine Brinker, finanzpolitische Sprecherin der AfD.
Je mehr Schulden wir halt vor uns herschieben, umso höher wird auch logischerweise nachher die Last für die nachfolgenden Generationen. Und das darf man halt nicht aus den Augen verlieren.
Berlin ist im Vergleich zu anderen Bundesländern tatsächlich überdurchschnittlich stark verschuldet. Trotzdem gilt die Berliner Regierung als Befürworterin einer Schuldenbremsenreform. Die Linksfraktion in der Opposition ist sogar dafür, die Schuldenbremse gänzlich abzuschaffen. Eine echte Reform sei gestern verpasst worden, so der Finanzexperte der Linken Steffen Zillig.
Es wären die schwierigen Kopfstände zur Anrechnung von Sondervermögen und zur Bewertung von Sondervermögen und zur Verteilung von Sondervermögen alles nicht nötig gewesen, sondern man hätte einfach die Kreditfinanzierung von Investitionen erlauben können.
Wie viel Geld nun vom Bund an Berlin geht, wird klarer, wenn der Koalitionsvertrag im Bund steht. Berlin will aber am Freitag im Bundesrat trotz aller Vorbehalte für das Finanzpaket stimmen.
Aber es gibt noch viele offene Fragen zum Investitionspaket, berichtet Landespolitikreporterin an Christine Schenken. Die Zahl der Menschen, die in Brandenburg einen Asylantrag stellen, ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Etwa 500 bis 600 sind es im Moment noch laut der zentralen Ausländerbehörde. Das sorgt auch dafür, dass in den Städten und Kreisen inzwischen teilweise Gemeinschaftsunterkünfte leer stehen. Trotzdem könne sich die Lage auch wieder schnell ändern, haben Landesregierung und Kommunen heute bei der Landrätekonferenz in Potsdam betont. Außerdem sollen Rückführungen in die Heimatländer beschleunigt werden. Mehr von Landespolitikreporterin Amelie Ernst aus Potsdam.
Ausreisepflichtige sollen künftig nicht mehr in den Kommunen, sondern in speziellen Landeszentren untergebracht werden. Für Menschen mit schlechter Bleibeperspektive sind sogenannte Übergangseinrichtungen geplant. Darauf hat sich das Land mit den Landkreisen und kreisfreien Städten geeinigt. Auch Steffen Scheller, Oberbürgermeister in Brandenburg an der Havel und der Städte- und Gemeindebund begrüßen das.
Das wird uns vor Ort entlasten. Das wird uns administrativ entlasten und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an Bürgerinnen und Bürger, dass wir im Grunde genommen an sich gute Gesetze haben, die wir nur konsequent umsetzen müssen und daran wollen wir arbeiten und darum haben wir heute quasi auch gerne die gemeinsame Erklärung so verabschiedet.
Aber nicht nur das Land sei für schnelle Rückführungen in die Heimatländer zuständig, betont Brandenburgs SPD-Innenministerin Katrin Lange.
Also wir wollen natürlich nicht alle überführen in die Einrichtungen, die wir dann als Land schaffen und man darf, glaube ich, auch eins nicht vergessen, auch der Bund ist hier natürlich auch in der Pflicht, entsprechend mehr Möglichkeiten der Rückführung zu schaffen, denn viele Dinge gehen gar nicht ohne den Bund. Allein Brandenburg wird die Probleme eben auch alleine nicht lösen können.
Mit etwa 8000 Asylsuchenden rechnet Brandenburg derzeit für das laufende Jahr. Das wären etwa 3000 weniger als 2024. Und viele davon würden hier dringend gebraucht, sagt Oberspreewald-Lausitz-Landrat Sigurd Heinze, vor allem auf dem Arbeitsmarkt.
Ganz wichtig für uns ist im Augenblick Integration. Und das gilt für den Großteil der Menschen, die hier sind, also mehr als 95% definitiv. Und für die anderen dann eben auch Rückführung bzw. wenn notwendig Abschiebung.
Das sagt Landrat Heinze im Beitrag aus Potsdam von Amelie Ernst. In den Berliner Gewässern wimmelt es von tierischen Bewohnern. Neben Barsch und Hecht gehört laut Fischereiamt Berlin auch der Aal zu den häufigsten Fischarten. Doch die Anzahl der Aale geht zurück. Die Art gilt als gefährdet. Deswegen werden jedes Jahr Aale aus anderen Regionen hierher gebracht und zum Beispiel in die Havel eingesetzt. Heute war es wieder soweit und RBB-Reporterin Lisa Splanemann war dabei.
In einem weißen Kleintransporter stapeln sich mehrere Styroporboxen. In den Styroporboxen befinden sich kleine, etwa 3 Jahre alte Aale.
Das sind Glasaale, das ist sozusagen das Stadium, was an die europäische Küste kommt. Und dann im weiteren Verlauf die Flüsse, die europäischen Flüsse hinauf wandert bis in die Aufwuchsgebiete. Und Berlin hier zum Beispiel, die Berliner Gewässer, das ist ein solches Aufwuchsgebiet. Hier bleiben die Aale 8 bis 12 Jahre in diesen Gewässern und dann wandern sie als laichreife Aale wieder stromabwärts ins Meer bis in das Laichgebiet, die Sargassosee.
Das erklärt Jens Puchmüller, Leiter des Fischereiamtes. Rund 1,8 Millionen Aale wurden heute in Berlin an mehreren Stellen ausgesetzt, in der Spree, Dahme und Ober- und Unterhavel. Styroporboxen kommen in Motorboote, bevor es aufs Wasser hinausgeht. Die Aale gehören bei uns zu einer bedrohten Art, sagt Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz und Umwelt im Land Berlin. Der Aal, der Fisch des Jahres ist, legt mitunter weite Strecken zurück und hat einen komplexen Lebenszyklus, sagt die Staatssekretärin.
Der Weg von den Flussmündungen hier zu uns in die ganzen Seen und Flüsse ist sehr, sehr schwierig. Es gibt ganz viele Hindernisse unterwegs. Es gibt Staustufen, Wehre, Wasserwerke. Und wir machen es dem Aal nicht leicht, wieder zu uns zurückzuwandern. Und deswegen muss man sagen, ist der Bestand eben auch gefährdet. Natürlich hat auch der Klimawandel seinen Beitrag. Die Strömungen ändern sich, also es gibt viele Faktoren und ich ehrlich gesagt, manches ist auch noch unerforscht.
Mit dem heutigen Aalbesatz werde nun nachgeholfen. Die Fischart trägt zum ökologischen Gleichgewicht bei. Der Aal habe, wie alle Lebewesen innerhalb eines Ökosystems, eine Funktion, wovon andere Arten partizipieren würden.
RBB-Reporterin Lisa Splanemann war das zu den Aalen, die heute ausgesetzt worden sind. Na dann kann man nur sagen, frohes Heranwachsen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 3 Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.